In Johannes 5 steht die Geschichte, die uns heute Morgen beschäftigen soll. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem ist aber am Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, mit 5 Hallen. In diesen lag eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, an Abzehrung Leidenden, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel stieg nämlich zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber dort ein Mensch, der 38 Jahre an seiner Krankheit gelitten hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit so zugebracht hatte, sagte er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus sagt zu ihm: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh umher. Und alsbald wurde der Mensch gesund, hob sein Bett auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tage. Die Juden sagten nun zu dem Geheilten: Es ist Sabbat und es ist dir nicht erlaubt, das Bett aufzuheben. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir: Hebe dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesprochen hat, hebe es auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte sich hinwegbegeben, während eine Volksmenge an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Der Mensch ging weg und sagte den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Und deshalb verfolgten ihn die Juden, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Liebe Gemeinde, das ist eine der kranken Geschichten des Neuen Testamentes. Kranke und invalide Menschen fordern uns heraus. Sie bringen uns zum Bewusstsein, dass unser Leben begleitet ist von einer ständigen Bedrohung durch Krankheit und Leiden. Sie rufen in uns Mitleid wach, Helferwillen, Einsatzbereitschaft und eben Angst. Vor allem dann, wenn man sich jahrelang um Menschen bemüht hat oder sie begleitet hat, die krank gewesen sind und die Krankheit will nicht weichen, erleben wir in der Begegnung mit ihnen etwas von der Ohnmacht, Krankheit zu besiegen und Leiden zu überwinden. Wir kennen in unserer Stadt mehr als 5 Hallen voll kranker Menschen. Aber keiner muss sagen: Ich habe keinen Menschen. Wenn es darum geht, zur Therapie gebracht zu werden. Tausende sind in unserer Stadt damit beschäftigt, ihren Mitmenschen zu helfen, zur Therapie zu kommen. Es sind Angehörige, die sich um ihre eigenen kümmern, Freunde, freiwillige Helfer, Berufstätige, die nichts anderes tun, als Kranke zu begleiten, Menschen von Amtes wegen, die sich um solche kümmern, die keinen Menschen haben. Man kann wohl annehmen, dass die Krankengeschichten des Neuen Testamentes etwas damit zu tun haben, dass dies heute in unserer Stadt so ist. Dass Jesus Christus die Kranken gesehen hat und sich ihnen zugewendet hat, ihnen begegnet ist im Namen und in der Kraft Gottes, sich ihrer angenommen hat, das hat eine Bewegung in die Welt gebracht, deren Segen nicht mehr zu ermessen ist. Und dennoch, auch unter uns, selbst in diesem Haus, gibt es Menschen, in deren Herz es schreit: Ich habe keinen Menschen. Auch wenn wir ganz dicht beieinander sitzen, auch wenn wir alle gehen können. Ich habe keinen Menschen. Natürlich geht es nicht darum, dass Sie gerade in ein Heilbad steigen wollen und Sie sind körperlich behindert und Sie haben niemanden, der Ihnen hilft. Wenn jemand hier allein die Treppe runtergehen möchte und ist körperbehindert, hilft man ihm sofort. Das ist nicht das Problem. Sie können Ihre Glieder bewegen, Sie können vielleicht auch Ihrem Beruf nachgehen. Aber wenn man näher hinschaut, erkennt man ein Leiden im Leben dieser Menschen, das 25 Jahre alt ist, 38 Jahre, 46, 59 oder noch länger dauert. Sie leiden an einer Behinderung ihrer Seele, deren Maß verschieden eingeschätzt. Von außen mehr oder weniger oder gar nicht erkennbar. Von dem Betroffenen aber empfunden wird als eine innere Fessel, die seine Bewegungsfreiheit im Leben beträchtlich einschränkt, die ihn nicht zum vollen Lebensbewusstsein kommen lässt. Solche Menschen stehen vor dem Leben wie vor einem großen Teich, vor einem Meer. Andere steigen hinein in dieses Meer eines erfüllten Berufes und erfüllenden Berufes, vielfältiger, faszinierender Tätigkeiten, reich an Freundschaften und Beziehungen, scheinbar glücklich und im Genuss des Lebens. Aber sie stehen am Rand, kommen sich recht behindert vor. Und immer wenn sie auch hineinsteigen wollen und glauben, ihre Chance ist jetzt gekommen, steigt ein anderer vor ihnen hinein. Vielleicht haben sie immer in ihrem Leben einen angetroffen, der vor ihnen war. Als sie auf die Welt kamen, war schon einer vor ihnen da in der Familie. Immer Zweiter sein. Immer irgendwo hinten nachhinken. Vielleicht wollten sie einen Menschen heiraten und glaubten schon, sie hätten eine Chance und den wertvollsten Menschen des Lebens entdeckt. Und da kam ein anderer vor ihnen und schnappte ihn weg. Vielleicht haben sie einmal um eine bestimmte berufliche Chance gekämpft und wieder kam einer zuvor und nahm sie weg. Sie sehen, wie die anderen im Leben schwimmen, aber sie sitzen auf dem Trockenen. Sie haben keinen Menschen. Und sie glauben, wenn sie einen Menschen hätten, der ihnen zur rechten Zeit in die Chance hinein verhelfen würde, dann würden sie gesund. Jemand, der sie versteht. Jemand, der ihnen Kraft gibt. Jemand, der zum rechten Zeitpunkt da ist, um zu helfen. Man könnte in diesem Satz des Mannes am Teich Bethesda, ich habe keinen Menschen, eine Anklage hören gegen die damalige Gesellschaft. Gegen die Damen in Jerusalem, die sich beim Kaffeekränzchen vergnügten, vorausgesetzt, dass man damals schon Kaffee trank, gegen die Priester im Tempel, die eifrig ihren religiösen Verpflichtungen nachkamen, gegen die Geschäftsleute auf Reisen, die mit nichts anderes beschäftigt schienen, als Geld zu verdienen, gegen die Leute im Alltag, die einfach übersahen, dass da mitten unter ihnen einer war, der immer seine Chance verpasste. Aber Hand aufs Herz, wer kann sich es leisten, Tag und Nacht neben einem Kranken zu sitzen, wochenlang, monatelang, und auf das Wunder zu warten und rechtzeitig da zu sein, selber wach sein, wenn das Wunder passiert? Und wer weiß, wenn das Wasser bewegt wird, ob es ihm dann auch wirklich hilft. Wir sind auch heute schnell dabei, Anklagen zu formulieren. Und wenn wir den Satz hören, ich habe keinen Menschen, das darf doch nicht sein, das kann doch nicht sein, und sofort in uns eine Beschuldigung gegen die Umwelt, die eines Tages auch auf uns selbst natürlich zurückfällt, da hätte man helfen müssen. Warum ist denn da keiner? Bei der großen Hilfsbereitschaft unserer Gesellschaft. Jesus hat weder die Gesellschaft angeklagt, noch den Kranken bedauert. Als er dem Kranken begegnete und seine Leidensgeschichte erfuhr, stellte er ihm eine eigentümliche Frage. Willst du gesund werden? Von außen betrachtet ist das eine Unverschämtheit, einen Menschen, der 38 Jahre lang krank ist, so etwas zu fragen. Aber wenn Sie einen Moment nachdenken, wie ein Mensch 38 Jahre mit seiner Krankheit lebt, dann können Sie vielleicht etwas von der Bedeutung dieser Frage ahnen. 38 Jahre. Der Mann könnte so resigniert sein, dass er nichts mehr erhofft, nichts mehr erwartet. Der Mann könnte so bitter geworden sein, dass er nur noch rein äußerlich da sitzt, aber innerlich nie damit rechnet, dass ihm in Wahrheit noch geholfen werden kann. Es könnte auch sein, dass der Mann sich arrangiert hat mit der Krankheit und der Situation, sich daran gewöhnt hat. Heilung kommt nicht von selbst. Und gewiss nicht Heilung der Seele. Die Frage, was willst du? Was willst du eigentlich? Willst du gesund werden? Ist unlösbar verknüpft mit dem Kampf gegen Krankheit und Leiden an Leib und Seele. Diese Frage versucht nicht zu klären, ob du ein willensstarker Mensch bist. Ich wage meist nicht zu entscheiden, ob mein Gegenüber so furchtbar willensstark ist, es sei denn, er kommt sich so vor. Es gibt willensstarke Menschen, die machen einen furchtbar schwachen Eindruck. Und es gibt scheinbar willensstarke Menschen, die sind es nicht. Es geht vielmehr darum, dass sich ein Mensch klar wird darüber, was er will, und dass er weiß, Leben erfordert eine innere Entschlossenheit, ein Vorgang des Prüfens. Und ein sich darüber klar werden, wofür ich mich entschließen will. Denn das Ziel wollen alle Menschen. Jesus hat ihn nicht gefragt, willst du gesund sein? Das wollen alle. Er hat ihn gefragt, willst du gesund werden? Das ist nicht eine Frage nach dem Ergebnis, das ist eine Frage nach dem Weg. Willst du dich auf den Weg der Heilung begeben? Alle wollen das Ziel. Alle wollen das gute Ergebnis im Leben. Weniger aber sind willens, den Weg unter die Füße zu nehmen. Ich habe keinen Menschen. Das ist kein Weg. Das ist eine Sackgasse. Und hier geht es nicht darum, jemanden zu beschuldigen. Weder die Gesellschaft noch den Betroffenen. Das Bewusstsein, ich habe keinen Menschen, ist eine Sackgasse, aber kein Weg. In der Begegnung mit Jesus wird dieser Mensch dazu aufgerufen, seinen Weg, so komisch das klingt, zu überdenken, die Richtung seiner Erwartungen zu überdenken. Und wenn Sie diesen Text lesen, werden Sie merken, dass Sie unbewusst etwas entgegengenommen haben aus dem Neuen Testament, über das Sie sonst ganz kritisch denken. Hier wird mit einer Selbstverständlichkeit und völlig unkritisch erzählt, dass da ein Teich ist, dass da ein Engel einmal im Jahr kommt, das Wasser bewegt und wer zuerst reinsteigt, wird gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet worden gewesen war. Glauben Sie das? Wenn Ihnen das heute jemand von Fatima oder sonst irgendwo erzählt, dann sagen Sie, dass er Aberglaube. Hier in der Bibel steht es einfach so drin. Und es heißt nicht, dass das nicht stimmte. Ich muss zwar zugeben, dass manche Textzeugen, und zwar gerade die Wichtigen, das nicht haben. Das steht da nicht drin. Es schockiert manche Leute, weil sie glauben, Bibel ist Bibel. Aber Bibel ist nicht Bibel, sondern die Bibel hat auch selbst einen Weg zurückgelegt, bis sie eine Bibel wurde. Und auf diesem Weg gab es ganz verschiedene Texte. Und manche Worte stehen nicht in allen Texten, diesen alten Texten. Und dieser Vers steht in manchen Texten nicht drin. Ist nicht sehr entscheidend. In unserem steht er jetzt einmal. Aber entscheidend ist, wie Sie darüber denken und wie wir so eine Information zur Kenntnis nehmen, was wir damit machen. Es wird nicht kritisiert, dass Menschen in der Geschichte der Menschheit von der Antike bis heute immer irgendwo an Heilwassern sitzen und auf das Wunder warten. Und manche es erleben. Und die 5 Hallen voll nicht. Vielleicht haben Sie auch schon einmal im Fernsehen das Angebot einer Lotterie miterlebt. Dann hat man so das Gefühl, ich bin der Nächste, der gewinnt. Ich meine, der Mann, der das sagt, steht doch im Raum und sagt, Sie. Und es ist so wohltuend, sich hier so persönlich angesprochen zu fühlen. Man denkt, also jetzt muss ich nur noch einzahlen. Mit Sicherheit gewinne ich das nächste Mal 100.000 Franken. Immer kommen einem die anderen zuvor. Immer die anderen. Dieser Weg bleibt unser Leben lang eine Möglichkeit. Und es ist ganz interessant, dass die Bibel diesen Weg nicht verurteilt. Und dass nichts Kritisches, Negatives gesagt wird. Dass hier nicht steht, Jesus ist der einzige Weg. Das stimmt nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, am Teich von Bethesda zu warten, ob einem die Chance eines Tages trifft oder nicht. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit und die scheint ebenso Einzelfall zu sein, dass ein Mensch die Begegnung mit Jesus ernst nimmt und da etwas anderes passiert. Nicht heilendes Wasser, sondern heilendes Wort. Und während das heilende Wasser von selbst einfach durch seine Bewegung und seine scheinbar innewohnende Kraft heilt und man sich nur reinwerfen muss, scheint es hier einen anderen Weg zu geben, der den Menschen engagiert und zwar auf einer Ebene, in der es ihm möglich ist, durch das Wort. Jesus spricht mit diesem Mann und sagt ihm nicht, ich besorge dir jemanden, kommandiert einen seiner 12 Jünger ab, der die nächsten paar Jahre am Teich Bethesda zu sitzen, und wenn das Wasser rauscht, dann rein mit ihm. Jesus sagt auch nicht, ich helfe dir, ich opfere mein Leben für dich und setze mich neben dich, egal wie lang das dauert. Jesus fragt diesen Mann, ob er willens ist, den Weg zu prüfen, der mit der Begegnung mit ihm verbunden ist. Und als er dann verweist darauf, dass er allein sei, und dass da ja niemand ist, der ihm zur rechten Zeit helfen kann, sagt ihm Jesus das Wort: Steh auf, heb dein Bett auf und geh umher. Dieses Wort ist so oft missbraucht worden, dass ich nur mit großem inneren Zittern es wiederhole. Wie oft haben Menschen versucht, so Kranke zu therapieren? Indem sie sagten, jetzt mache ich es genau wie Jesus. Da lag einer im Bett, sagten sie, jetzt wird geglaubt. Und dann haben sie gesagt, steh auf. Der Kranke sagte, ich kann nicht. Steh auf! Es wird immer lauter. Und der Kranke versucht und fiel um. Ja, und dann musste ja irgendwas schiefgegangen sein. Vermutlich war es der Glaube des Kranken. Damit war man wieder aus der Affäre. Offensichtlich hat Jesus ein anderes Geheimnis gehabt als die Lautstärke seiner Stimme, als die Intensität und die seelische Eindringlichkeit, mit der er gesprochen hätte. Offenbar lief da noch mehr zwischen ihm und dem Kranken. Offenbar hat der Mann zu ihm Vertrauen gefasst. Und es ging. Nicht es musste gehen, sondern es ging. Warum? Zwischen diesem Mann und Jesus ist etwas vor sich gegangen, das dem Mann die Kraft gab, diesen Schritt zu gehen. Und er hat ihn bestätigt erlebt und wird gesund. Und dann kommt da noch eine eigentümliche Nuance. Er sagt nicht, steh auf und geh umher, sondern nimm dein Bett mit. Dann müssen Sie sich nicht vorstellen, dass dieser Mann mit einem schweren eisernen Bettgestell durch die Straßen Jerusalems gegangen ist, nachdem er 38 Jahre lang nicht laufen konnte. Also ich meine, das Wunder ist dann schon übermenschlich, also noch größer. Die Leute hatten eine Matte, auf der sie lagen. Und er musste seine Matte zusammenrollen und sie unter den Arm nehmen. Und das Bett, das ihn jahrelang trug, trug nun er, trug es mit sich. Und das Bett wird zum Ärgernis. Und das Bett wird zur Mitte der Geschichte. Und das Bett löst Aggressionen aus, die stärker sind als die Freude über die Heilung, über den Weg, über das Geschehen. Das Bett stört. Frage, musste das sein? Kann Jesus nicht bessere Wunder tun, über die man sich nicht ärgert? Warum muss er dem Mann sagen, er soll dieses Bett mitnehmen? Wusste Jesus nicht, dass Sabbat ist? Kannte er die Gesetze nicht? Na gut, vielleicht war es nicht so wichtig, aber warum nicht aus Rücksicht auf die Pharisäer, die es doch so ernst nahmen? Ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, was das Bett in der Geschichte soll. Natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht und mich gefragt, ob es sein kann, dass ein Mensch hier in dieser Geschichte etwas mitnimmt aus den Tagen seiner Krankheit. Und zwar jetzt und hier. Und nicht erst am darauffolgenden Tag, wenn der Sabbat vorüber ist, es abholt. So sondern jetzt und hier gleich etwas mitnimmt und die Umgebung, die ja nur darauf aus ist, Ergebnisse zu sehen und gerne gesunde Menschen sieht, aber nicht geheilte, hier darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Mensch nicht einfach gesund ist, sondern ein Geheilter ist. Dass der Mensch mit seinem Bett unterm Arm noch seine Vergangenheit mit sich trägt, zumindest ein Stück weit. Und dieses Stückchen unmittelbarer Vergangenheit und Leiden Ärgernis erregt. Und dieses Ärgernis wagt er. Er wagt es, geht es ein. Und der Schluss der Geschichte ist, dass Jesus die Aggressionen, die dieses Ärgernis auslöst, auf sich zieht. Lassen Sie mich zu dieser Geschichte drei Gedanken sagen, in der Einladung, die vielleicht mitzunehmen. Warten Sie nicht auf das Wunder in Ihrem Leben, bis sich das Wasser bewegt. Es könnte sonst sein, dass immer nur die anderen das Wunder erleben. Und das Bewusstsein, allein zu sein, schmerzlich in ihnen Platz ergreift. Zweitens, klagen Sie nicht, dass Sie keinen Menschen hätten, der Ihnen hilft. Fragen Sie sich vielmehr, ob Sie willens sind, das Wagnis der Heilung, das Wagnis einer Befreiung einzugehen und die mit dem Gesundsein verbundene Verantwortung und Last des Lebens zu tragen. Und das Dritte, Heilung liegt nicht im Glück, im Schwimmen, im Glück, im Leben, sondern in dem heilenden Wort. Das Wort, das durch das Angeredetsein von Gott ihr Herz erreicht und zeigt, dass Gott auf sie aufmerksam geworden ist. Zeigt, dass Gottes Liebe ihnen nahe ist und nicht fern. Du bist von Gott gesehen. Er nimmt dich ernst. Und in seinem Wort traut er dir einen Weg zu. Ich halte das für das Bestehen des Lebens, mit welchen Begrenzungen auch immer, für entscheidend, dass sich ein Mensch den Weg zutraut. Wort von Gott ist Vertrauen von Gott. Und Zutrauen mag natürlich auch als Zumutung empfunden werden. Und ist es auch. Aber wollten Sie nicht gesund sein? Und wenn du den Weg gehst, dann wage es auch, Zeichen deiner Vergangenheit mitzunehmen. Es gibt Krankheiten, deren Heilung Zeichen mit sich bringt, die einen Menschen ein Leben lang zeichnen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, der alkoholkranke Mensch darf ein Leben lang, wenn er geheilt worden ist, nie mehr einen Schluck Alkohol trinken. Nie mehr, auch nicht beim Abendmahl. Darum, und nehmen Sie das zur Kenntnis, bekommen Sie bei diesem Abendmahl in diesem Sektor Traubensaft. Das ist sehr ernst gemeint. Und ich habe sicher manchmal versäumt, Sie eindringlich genug darauf aufmerksam zu machen. Aber das genügt nicht. Meine Erfahrung sagt mir, ein Alkoholkranker wird nicht bestehen, obwohl er genau weiß, dass er nie mehr trinken darf, wenn er nicht dazu steht, auch nach außen hin, und sich weigert und vor Gästen, in einer Gesellschaft, vor einer Gruppe von Menschen dazu steht, ich bin alkoholkrank. Glauben Sie, das ist angenehm? Aber das ist sein Bett. Das muss er tragen. Und wenn er dazu nicht steht, fällt er zurück in seine Krankheit, früher oder später. Er schützt sich durch das Zeichen seiner Krankheit. Ich bin nicht sicher, ob es nun auch Beispiele im Blick auf diese und jene und andere Arten von Behinderungen gibt. Man müsste darüber ausführlicher nachdenken. Aber vielleicht taucht in Ihrem Leben einmal etwas auf, wo Sie spüren, das stört mich, das stört die anderen und ich möchte das gerne loswerden. Und dabei ist dieses Zeichen, Ihr Schutz, wichtig für Ihren Weg, dazu zu stehen. Und Sie sollen wissen, dass die Aggressionen, die möglicherweise dadurch ausgelöst werden, Jesus Christus treffen. Schließlich und irgendwo er auf sich zieht. Und das ist das Erstaunliche, dass er dazu bereit ist, uns die Gesundheit, die Stärkung, den Weg schenkt und selbst die Verantwortung auf sich nimmt. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Amen. Jesus Christus, du bist die Kraft Gottes. Dein Wort ist Liebe und Nähe Gottes und Ermutigung zum Weg. Du forderst nicht, ohne zu geben. Du verlangst nicht etwas, was wir nicht können. Du öffnest uns die Möglichkeiten des Lebens und hilft uns, Wege zu gehen, die wir gehen können. Du offenbarst uns den Willen des Vaters, der für uns das Leben will. Wir danken dir für alle Zeichen der Ermutigung, für alle erfahrene Heilung. Wir danken dir für jedes Wagnis unseres Lebens, das sich bestätigt hat. Herr, ich möchte nicht auf die große Chance warten, den Zufall, sondern deinem Wort Vertrauen schenken und mich einladen lassen auf diesen Weg und ihn gehen. Danke, dass du letztlich die Aggressionen trägst. Und das soll es mir leichter machen, ihnen zu begegnen, soweit sie mich treffen. In den Grenzen meines Lebens, in den Möglichkeiten meines Lebens, auch die Ärgernisse anzunehmen. Letztlich hast du sie getragen und sie besiegt. Amen.